Ich sage immer gerne, Pausen kann man ja nach dem Seminar machen. Ja? Okay. Bitte schlagt noch einmal Epheser 6 auf. Wir sind dabei, uns das ein bisschen detaillierter anzuschauen. Heute Morgen habe ich versucht, einfach zu zeigen, die Gemeinde im Konflikt mit den Mächten der Finsternis, jeder Einzelne. Und es gibt zwei Schwerpunkte in diesem Konflikt, die auch aufeinander aufbauen und in einer bestimmten Weise zusammengehören. Das allererste ist der persönliche Schutz, den wir brauchen im Herrn, um uns erfolgreich zur Wehr zu setzen gegen Angriffe der Finsternis. Und das zweite ist die Gemeinde in der Offensive, die dann vorgeht gegen die Mächte der Finsternis und Beute macht. Wenn das alles so bleibt, wie ich das mir jetzt vorstelle, dann werde ich darüber dann heute Abend sprechen. Aber jetzt müssen wir noch mehr das vertiefen oder das noch genauer uns anschauen, wie das ganz praktisch aussieht, dass wir in den Schutz Gottes hineinkommen. Epheser 6, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Machthaber der Bosheit in der Himmelswelt, die in vielen Fällen durch Menschen wirken wollen, aber dann sind diese Menschen meistens unwissend einfach nur Kanal oder Sprachrohr dieser Mächte, und das bedeutet auch nicht, dass diese Menschen dann dämonisch gebunden sind, sondern sie sind einfach unter einer Atmosphäre. Und die Bibel lehrt, dass die Atmosphäre nicht irgendwie leer ist, sondern da sind Personen, körperlose Personen. Und die sind überaus böse und die haben einen großen Hass auf Menschen und sie wollen Menschen in Leid hineinbringen und Leid während des Erdenlebens. Und zweitens, die zweite Aufgabe, die diese Mächte der Finsternis haben, da werden wir dann heute Abend uns beschäftigen, sie haben das Bestreben, Menschen zu hindern, zur Erkenntnis Gottes zu kommen. Weil durch die Erkenntnis Gottes kommt Rettung. So, sie sind so voller Hass, sie wollen hier maximal Leid erzeugen und sie wollen Menschen davon abhalten, das Heil in Christus zu sehen, und wer es nicht sieht, kann es auch nicht ergreifen. Das ist die Doppelstrategie des Feindes. Und diese Vorgehensweise des Teufels und seiner untergeordneten dämonischen Hierarchien ist nicht beendet mit der Tatsache, dass wir jetzt Kinder Gottes geworden sind. Sondern wir haben gesehen, der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Mit Vorliebe sogar Kinder Gottes. Das ist ein noch größerer Triumph für ihn. Ja? Und wir müssen im Schutz leben. Und der Schutz besteht nicht darin, dass wir uns darauf verlassen, ja, Gott ist ja so lieb und es wird uns schon nichts passieren. Es passiert eine Menge im christlichen Lager. Und Menschen werden auf schlimmste Art und Weise angegriffen, attackiert und verführt und betrogen. Und viele verlieren das, was sie schon einmal bekommen haben. Und das darf und das muss nicht mit uns auch so sein. Und darum müssen wir lernen. Der Schutz, den Gott uns anbietet, besteht darin, dass wir diese Angebote Gottes kennen und annehmen und wahrnehmen. Werdet stark. Es ist ein Prozess, in dem wir zunehmen an Stärke, zunehmen an Freiheit, zunehmen an der Fähigkeit, im Glauben standhaft zu sein und zu widerstehen, unsere Freiheit zu behaupten und den Versuchen entgegenzutreten, dass irgendwelche Dinge auf uns gelegt werden. Atmosphärische, gefühlsmäßige Dinge, Verdammnis, Einschüchterung, Traurigkeit, Bedrückung, Lähmung, Hoffnungslosigkeit, vieles von dem, was wir da erleben, kommt gar nicht aus uns selbst, sondern wird von außen auf uns gelegt. Und wir müssen so sehr in der Gemeinschaft bleiben, mit Gott so sehr im Licht leben, dass wir Angriffe als Angriffe erkennen. Wenn wir Angriffe nicht als Angriffe erkennen, wir können nicht widerstehen. Wir sind dem schutzlos ausgeliefert. Und wir müssen in dieser Verbundenheit sein mit Gott. Wir gehen einmal, achte auf diesen Ausdruck, die Macht seiner Stärke. Die Macht seiner Stärke. Und jetzt gehen wir einmal zum Epheserbrief, Kapitel 1. Und ich bin so dankbar für das Lied, das wir eben gesungen haben. Öffne die Augen und lass mich sehen. Und ich will den Herrn sehen, hoch erhoben. Und es ist nicht nur, ich will ihn sehen, wir müssen ihn sehen. Unser geistiges Leben, unsere Vollmacht hängt davon ab, dass wir ihn tatsächlich sehen in der Position, in der er ist. Autorität über den Feind kommt nicht durch irgendwelche Techniken, kommt nicht durch irgendwelche Dinge, die wir tun, sondern es kommt zuallererst durch Offenbarung. Und mit Offenbarung meine ich, dass der Heilige Geist geistliche Realitäten lebendig macht, real macht, erfahrbar macht, genießbar macht in mir drin. Wir sehen und wir werden. Die Veränderung in unserem Leben findet in allererster Linie statt, indem wir mehr von Gott sehen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach einmal ein Bibelstudium über Gott sehen und du wirst erstaunt sein, wie viele Schriftstellen davon handeln, Gott zu sehen. Auch die anderen vier Sinne. Es gibt im physischen fünf Sinne und es gibt im geistlichen Bereich fünf Sinne. Man kann Gott sehen, man kann Gott schmecken, man kann Gott hören, man kann Gott fühlen. Wir können Gott auf vielfältige Art und Weise erleben und das ist kein kleines Extra, auf das man auch getrost verzichten kann, sondern es hat enorme Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Und hier in Epheser 1 finden wir jetzt ab Vers 15 ein ganz wichtiges Gebet, das es in Abwandlungen auch noch woanders gibt, zum Beispiel in Kolosser 1. Und wir sehen hier, wie der Apostel Paulus gearbeitet hat, um Christen in Reife und in Mündigkeit zu führen. Und viele wissen natürlich, er hat gelehrt und viel gelehrt, stundenlang gelehrt, nicht so kurz, wie wir hier zusammensitzen. Einmal hat er bis Mitternacht gelehrt, jemand fiel aus dem Fenster. Das hat ihn nicht gehindert, jetzt das Meeting zu beenden. Die haben bis zum nächsten Morgen weitergemacht. Und das war der Morgen, wo er abreisen musste. Wir würden denken, oh, unser Gastsprecher muss abreisen, lass uns ein kurzes Meeting machen, damit er eine geruhsame Nacht hat. Nein, Paulus hat gedacht, ausruhen tun wir hinterher. Jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir die Zeit auskaufen. Und er hat gelehrt bis zum Morgen. Sicher haben sie zwischendurch mal kleine Päuschen gemacht, aber im Wesentlichen ging das stundenlang. Und wir müssen lernen, das Wort Gottes, das gehörte, gepredigte, gelehrte Wort Gottes, das unter der Salbung des Geistes zu uns kommt, mit dem Herzen aufzunehmen. Wenn du nur trainiert bist, mit dem Verstand zu hören, wirst du müde werden, wird es langweilig werden. Wenn du lernst, mit dem Herzen, mit deinem Inneren das Wort anzunehmen, dann spürst du auch schon beim Hören, dass das Wort eine Zufuhr von Kraft ist und dass eine Vermehrung von Klarheit stattfindet. Etwas wird in dich hinein transportiert. Etwas passiert in dir. Wir müssen da sitzen und sagen, hilf mir, mit den Ohren des Geistes zu hören. Hilf mir, zu empfangen, was du mir gibst. Wahrer Dienst des Wortes Gottes ist nicht aus dem Kopf in die Köpfe, sondern aus dem Geist in den Geist. Und Paulus hat nicht nur gedient mit Lehre des Wortes, sondern er wusste, dass es etwas Zweites geben muss, was genauso wichtig ist, was dazukommen muss, damit das, was er gebracht hat, tatsächlich Frucht bringt. Und das war eine bestimmte Art von Fürbitte, eine bestimmte Art von systematischem Gebet, die nicht darum ging, um äußerliche Dinge, Herr, lass es ihnen gut gehen, lass sie doch wachsen und lass sie doch Frieden haben in der Gemeinde und schenke dies und schenke jenes und gib ihnen auch ein paar Wunder zur Ermutigung. Nein, was er gebetet hat, war sehr einseitig. Immer wieder das Gleiche. Und er hat gebetet, dass ihnen die Augen des Herzens aufgetan werden, wie? Durch den Heiligen Geist. Der wird hier genannt, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Der Heilige Geist hat viele verschiedene Namen, weil er verschiedene Dienste hat. Und je nachdem, wie er wirkt und dient, wird er angesprochen. Und hier ist es der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Offenbarung ist in der Lehre von Paulus ein Schlüsselbegriff. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Offenbarung bedeutet nicht, man kneift die Augen zu und versucht irgendwie auf charismatische Art ein paar bunte Bildchen vor seinem inneren Auge irgendwie zu sehen, sondern Offenbarung bedeutet, dass durch den Heiligen Geist Wahrheiten, geistliche Realitäten klar werden, zu einer Anschauung werden, zu einer Gewissheit werden. Das ist ein Wunder. Offenbarung ist ein Wunder. Es ist genauso ein übernatürliches Geschehen wie eine Heilung oder Befreiung oder irgendetwas anderes. Und Paulus wusste, diese Offenbarung geschieht durch den Heiligen Geist und die wird aktiviert oder freigesetzt und sie kommt in Gang, wenn er für die Leute, die er schon unterrichtet hat, die er schon gelehrt hat im Wort, wenn er für sie betet. Und darum hat er das getan. Und auch nicht nur er, sondern auch sein ganzes Team sind beschäftigt mit dieser Art von Gebet. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was er dort gebetet hat. Und das ist sehr anders, als viele von uns beten für sich oder für die Gemeinde oder für andere Dinge. Sehr, sehr anders. Und es ist wichtig, hier von diesem Gebet des Paulus zu lernen, weil das ist ein wesentlicher Schlüssel für geistliches Wachstum. Und wenn eine Gemeinde den Wert und die Bedeutung dieser Art von apostolischer Fürbitte erkennt und anfängt, das zu beten, für sich selbst und füreinander, eine Explosion wird stattfinden. Dinge fangen an, klar zu werden. Dinge fangen an, real zu werden. Dinge fangen an, auf einmal Sinn zu machen. Und wir sehen Zusammenhänge und uns gehen die Augen auf, was dort alles für gewaltige Dinge schon geschehen sind, die jetzt ihre Wirkung haben, dadurch, dass wir sie erkennen. So, wir schauen uns das an. In Vers 16, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres des Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst oder zur Erkenntnis seiner selbst. Was soll der Heilige Geist bewirken? Der Heilige Geist soll Erkenntnis Gottes bewirken. Nun stell dir mal vor, das sind Leute, die sind von Neuem geboren, erfüllt vom Heiligen Geist und haben 3 Jahre ununterbrochen Lehre von Paulus bekommen. Nicht ein Wochenende, nicht ab und zu mal ein bisschen. 3 Jahre lang wurden die unterrichtet von dem, der das höchste Maß an Einsicht in die Pläne Gottes hatte, von Apostel Paulus, der die ganze Grundlage von neutestamentlicher Gemeinde gelegt hat. Die anderen haben noch ein bisschen ergänzt, aber eigentlich im Wesentlichen kommt das alles von ihm. So, die kannten natürlich Gott. Und für Leute, die er selber 3 Jahre gelehrt hat, betet er, dass sie Gott erkennen. Was sagt mir das? Egal wie viel du denkst, dass du schon kennst von Gott, es gibt noch so viel mehr. Und die Erkenntnis Gottes kommt nicht irgendwann, wenn Gott danach zumute ist oder wenn er meint, jetzt kannst du mal wieder was vertragen, sondern es kommt, wenn wir uns dafür öffnen. Gott möchte nichts mehr, als dass wir ihn erkennen. Ich kann da jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber wenn wir das anschauen würden, welchen Stellenwert, welche Auswirkungen die Erkenntnis Gottes hat, dann werden wir sehen, eigentlich was wir brauchen, ist das und nichts anderes. Unser ganzes geistliches Leben hängt davon ab, dass wir wahrnehmen, dass wir sehen, dass wir erkennen. Bitte lass mich das hier gleich betonen. Wenn Paulus das Wort Erkenntnis benutzt, hat das nie etwas zu tun mit der mit dem, was wir oft Erkenntnis nennen, dass man einen mentalen Prozess durchlaufen ist und in seinen Gedanken etwas verstanden hat. Das Erkennen im Geist, wovon Paulus redet, ist immer ein Erkennen aus Erfahrung, nicht Hören von einer Theorie, sondern Erfahrung, persönliche Erfahrung. Gott möchte, dass wir Erfahrungen machen mit ihm und dass wir ihn wahrnehmen. Jesus betet zum Beispiel, dass das ist das ewige Leben, Johannes 17, 3, das ist das ewige Leben, Gott und den, den er gesandt hat, nämlich ihn selbst, zu erkennen. Was bedeutet das? Leben von Gott fließt, wenn wir ihn erkennen, und fließt in Maße, wie wir ihn erkennen. Ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff, ist kein Mengenbegriff. Es ist nicht ein Leben, das nie wieder aufhört. Ewiges Leben ist eine andere Qualität von Leben. Es ist die Art von Leben, die Gott hat. Es gibt verschiedene Stufen von Leben. Dieses Holz hier hat eine gewisse Art von Leben. Nicht sehr ausgeprägt, aber immerhin. Deine Balkonpflanze hat auch eine Art von Leben. Kann sich schon bewegen, kann sich expandieren, kann blühen oder was auch immer. Ja? Dein Hamster hat noch eine größere Art von Leben. Der kann nämlich krabbeln, ja, und vielleicht sogar, weiß ich, ob Töne, ja, doch, Töne kann er auch von sich geben. Ein Mensch hat eine wesentlich höhere Art von Leben als Tiere. Und er kann mehr, als was Tiere können. Engel haben eine höhere Art von Leben als Menschen. Sie können Dinge tun, die Menschen nicht können. Aber die höchste Form von Leben, die es überhaupt gibt, ist das Leben aus Gott selbst. Und Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben. Göttliches Leben. Und weil wir das so wenig begreifen, weil wir darüber keine Offenbarung haben, können wir so ruhig da sitzen und sich das anhören. Ja, Jesus ist gekommen, Leben zu geben. Wenn wir begreifen, was das bedeutet, was da in uns hineingelegt wurde, das ist eine Revolution, dass ein sterblicher Mensch Leben aus Gott bekommen hat. Dieses Leben ist ein unerschöpfliches Leben. Es ist ein Siegesleben. Es ist ein Leben, das befähigt zu Dingen, zu denen ein normaler Mensch überhaupt nicht fähig ist. Und der einzige Grund, warum wir so begrenzt sind, weil wir nicht wirklich klar erkennen im Geist, was uns schon gegeben worden ist. Und Paulus betet darum. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das sind nicht die physischen Augen, sondern die inneren Augen. Wir haben innere Augen, innere Ohren, innere Tastorgane, Riechorgane. Wir haben innere Organe. Und er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Na, ich mache erstmal nur bis hierhin. Paulus hat die Idee, Gläubige haben Augen des Herzens. Diese Augen des Herzens sind am Anfang verschlossen. Durch Gebet werden und den Dienst des Heiligen Geistes, der freigesetzt wird, der Erlaubnis bekommt zu handeln durch die Fürbitte, durch das Gebet werden die Augen des Herzens geöffnet. Wenn wir das glauben, dass unsere Fürbitte füreinander und Gebete für uns selber die Augen des Herzens auftun, Mann, werden wir motiviert zu beten. Aber weil wir das nicht wirklich glauben, beten wir irgendwas anderes. Herr, segne ihn und tu ihm Gutes und so weiter und so weiter. Ist alles nicht verkehrt. Aber das bringt längst nicht den Ertrag, wie diese apostolischen Gebete, Epheser 1, Kolosser 1 und so weiter. Er glaubte tatsächlich, man muss dafür beten, dass die Augen des Herzens aufgetan werden. Er glaubte, wenn man nicht betet, wird das nicht passieren. Und wenn die Augen des Herzens nicht aufgetan werden, dann sieht er eben nicht. Und wir sollen sehen. Was sollen wir sehen? Mit einem Wort, was jetzt alles hier beschrieben ist, geistliche Realitäten. Geistliche Realitäten sollen wir sehen. Wir sollen die Hoffnung unserer Berufung sehen. Die Hoffnung unserer Berufung. Ein wesentliches Merkmal, das die Neutestament oder die Christen in der ersten Zeit, in der Apostelgeschichte und in den Briefen unterscheidet von uns heute hier, besonders in der westlichen Welt. Ein Merkmal, was uns unterscheidet, ist, sie haben mit der Realität des Himmels gerechnet. Die Ewigkeit war für ihn eine ganz nahe Sache. Und aus dieser Ewigkeit, das war nicht ein Gedankenkonzept, sondern es war eine Erfahrung, flossen unglaubliche Kräfte der Ermutigung. Ich habe jetzt nicht Zeit, das zu zeigen aus dem Wort, aber ich würde euch da sehr, sehr bitten, das einmal wirklich zu studieren. Das ist sehr sinnvoll, mal durch die Apostelgeschichte und die Briefe zu gehen mit der einen Frage, was hatten die damals, was wir heute nicht haben? Und was haben wir heute, was die damals nicht hatten? Das ist eine interessante Fragestellung. Und wenn du so das Wort Gottes studierst, du wirst begreifen, wie am Anfang und wie weit weg und wie entwicklungsbedürftig das alles ist, was wir hier Christsein und Gemeinde nennen. Es ist von neutestamentlichen Dimensionen so weit entfernt. Und es kann dorthin kommen. Und die einzige Art, wie es in diese Dimensionen kommt, ist geistliche Offenbarung. Die Hoffnung unserer Berufung. Wenn wir im Alltag leben mit der Realität des Himmels, werden unsere Prioritäten sich vollkommen verändern. Was hier wichtig ist und für was wir viel Zeit investieren sollen und viel Kraft und viel Geld und worüber wir uns aufregen sollten und worum wir uns kümmern sollten. Unsere Prioritäten werden sich kolossal verändern. Wir leben so kurzsichtig und so blind, weil das, wofür wir eigentlich berufen sind, uns nicht real ist. Aber wenn wir begreifen, hier unser Leben, das sind nur wenige Jahrzehnte. Und es ist die Vorbereitung für das Eigentliche, was danach kommt, was ohne Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn man das so sagen kann, einfach sich ereignen wird. Wir werden unsere Bewertungen völlig umsetzen, völlig anders neu setzen. Ich will aber nicht auf das jetzt hinaus, sondern auf das Letzte und streife das hier nur kurz. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Paulus betet nicht, dass Gott uns einen Reichtum geben möchte. Paulus betet darum, dass uns die Augen aufgehen über den Reichtum, den wir schon jetzt empfangen haben. Das ist unser Problem. Wir denken, wir sind so arme Würstchen, wir sind so schwach und wir brauchen etwas und Gott muss uns auch etwas geben. Paulus hat eine völlig andere Perspektive, hat gesagt, die Gemeinde, die Gläubigen werden reif, wenn sie begreifen, was schon passiert ist. Vergangenheit. Das ist der Unterschied. Wenn wir Offenbarung bekommen, was es bedeutet, dass ich Kind Gottes bin, dass ich für immer angenommen bin, dass ich für immer mit dem Herrn sein werde, dass ich das Leben aus Gott in mir habe, dass ich in dieser Verbindung bin, die nichts und niemand mehr trennen kann und dass die Kräfte des Himmels in mich hineingelegt worden sind. Wenn ich das begreife, wird mein Leben sich verändern. Warum? Weil ich auf einmal weiß, ich kann Dinge tun, von denen ich vorher dachte, oh, ich wünschte, ich könnte das tun. Und wenn du weißt, dass du eine bestimmte Sache tun kannst, dann gehst du ran und tust sie. Solange du weißt, du kannst sie nicht tun, wirst du sie nicht tun. So modern ausgedrückt, worum es geht, ist eine Bewusstseinsveränderung. Eine neue Sichtweise von uns selbst und von dem, was Gott für uns hat. Philemon 6 redet von einem wirksamen Glauben, einem effektiven, wirksamen Glauben, in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben durch Christus. Nicht, was wir hoffen zu bekommen, sondern das, was wir schon haben, all das Gute, das wir haben im Hinblick auf Christus. Wir haben eine Schmalspur, Mini-Light-Version von Golgatha und von den Früchten und Segnungen von Golgatha. Und darum leben wir auf diesem niedrigen Niveau. Und das ändert sich, wenn wir begreifen, der Schlüssel ist nicht nur Verkündigung, sondern diese Art von Fürbitte, wie Paulus und seine Leute das getan haben für die Gemeinden, auf eine sehr, sehr regelmäßige Art und Weise. Und ich will jetzt auf den letzten Punkt hier, das letzte Gebetsanliegen kommen, was hier in Vers 19 beschrieben ist. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Wir sollen geöffnete Augen bekommen über die überragende Größe seiner Kraft an uns. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da haben wir den Ausdruck. Die Macht seiner Stärke. Paulus sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt sagt er, ich bete darum, dass euch die Augen aufgetan werden über die überragende Größe seiner Kraft an uns. Und er erklärt jetzt, was für eine Kraft das ist, damit wir überhaupt eine Vorstellung haben, in welche Richtung wir uns zu bewegen haben und was da auf uns zukommt an Offenbarung. Die, nämlich die Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen. So diese Kraft, die wir erkennen sollen, hat Gott schon wirksam werden lassen. Wann? In Christus. So jetzt schauen wir an, was hat diese Macht in Christus getan? Und dann werden wir auch sehen, dass sie das Gleiche in uns getan hat. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, die Macht seiner Stärke. Wann? Wie? Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Oh, jeder Halbsatz hier ist so tief, ist so voll, ist so wichtig. Die Macht der Stärke Gottes ist wirksam geworden in Christus. Wann? Als Christus auferweckt wurde. Auferweckt wurde. Christus wurde aus den Toten auferweckt. Bitte beachte, dass es einen Unterschied gibt zwischen Auferweckung und Auferstehung. Es ist nicht dasselbe. Christus wurde auferweckt. Und weil er auferweckt wurde aus den Toten, kam er in einem neuen Körper zurück und ist auferstanden. Auferstanden ist das, was die Jünger ab Ostern gesehen haben. Christus in seinem verherrlichten Leib. Auferweckung ist das, was durch die Kraft Gottes zuvor passiert ist. Wäre Christus nicht auferweckt worden, hätte er niemals auferstehen können. Du fragst, ja, gut, aber was hat es mit mir zu tun? Was bedeutet das? Vers 1 von Kapitel 2. Auch euch, in Klammern, Spitzenklammern in der Elberfelder Bibel, auch euch, Spitzenklammer auf, hat er auferweckt, Klammer zu, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Warum steht hier eine spitze Klammer? Weil dieses hat er auferweckt da gar nicht steht. Ja, warum schreiben sie es dann da? Weil Paulus einen riesenlangen Satz macht und dieses Verb hat er auferweckt steht hier in Vers 20. Diese Macht hat Gott wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat und auch euch. Aber weil das im Deutschen nicht geht, solche endlosen Sätze, muss man das unterteilen und dann muss man das Verb, das nur einmal da steht, dann nochmal zurückholen und nochmal hier dann einfügen, damit es Sinn macht. Auch euch hat er auferweckt. als Christus auferweckt wurde durch die Macht des Vaters, durch den Heiligen Geist, den der Vater gesandt hat, wurden wir zusammen mit Christus auferweckt. Er bekam neues Leben von Gott. Und die gleiche Art von Leben und in demselben Vorgang, nämlich in dem Vorgang der Auferweckung, wurden wir lebendig gemacht. Wir waren tot. Was bedeutet, wir waren tot? Kann sich jemand noch an seine vorchristlichen Tage erinnern? Hast du da schon gelebt? Hast du da schon Dinge getan? Ja, du hast gelebt im normalen Sinne. Aber wenn die Bibel von Tod redet, Tod ist ein geistlicher Begriff. Tod ist ein Zustand der Trennung von Gott. Tod heißt nicht, der Puls schlägt nicht und die Leiche bewegt sich nicht. Das ist nicht Tod. Tod ist ein geistlicher Zustand. Wir waren tot in den Sünden. Ja, wir haben gesündigt jede Menge, also waren wir lebendig. Ja, in menschlicher Sicht. Aber in Gottes Sicht waren wir tot, weil wir keine Verbindung zu Gott hatten. Wir hatten nicht das Leben aus Gott. Wir waren nicht imstande, mit ihm zusammen zu sein. Wir waren getrennt von ihm. Getrennt von Gott zu sein bedeutet tot. Wir waren tot. Und Christus hat am Kreuz unseren Platz eingenommen. Und hat die Krankheit getragen, hat den Fluch getragen, ist zur Sünde geworden, sagt Paulus. Und als Folge dessen war er getrennt von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da setzte der Tod ein. Wir bekommen oder haben den Tod bekommen, erstens, weil wir von Adam herkommen und zweitens, weil wir gesündigt haben. So in zweifacher Weise, wir haben den Tod bekommen und den Tod verdient und haben im Tod gelebt. Christus hat nie gesündigt, er hat den Tod bekommen, weil er unseren Platz des Gerichtes eingenommen hat. Und wenn Paulus sagt, er wurde auferweckt, dann redet er nicht von Ostermorgen, sondern redet er von dem Moment, wo Christus, als er freiwillig unter den Tod ging, und der Tod ist eine Person in der Bibel. Wir müssen anfangen, biblisch zu denken, sonst kommen wir nie zu einer Klarheit. Der Tod ist eine Person und zum Schluss wird der Tod in den Feuersee geworfen. Schon gelesen bis zu Ende? Der Tod wird in den Feuersee geworfen. Ja, wenn der Tod ein klinischer Zustand ist, wie kann man den in den Feuersee werfen? Der Tod ist eine Person und der Teufel hat die Macht des Todes. Und Christus hat sich freiwillig, weil er unseren Platz eingenommen hat, in diesen Tod hineinbegeben. Er hat unser Gerichtsurteil getragen, aber ohne Schuld. Und darum hat Gott ihn auferwecken können. Er hat sich gedemütigt in totaler Abhängigkeit, hat unsere Schuld, unseren Fluch, unsere Krankheit, unsere Sünde genommen, war getrennt vom Vater. Und er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt. Und weil wir zusammen mit Christus gekreuzigt sind, sind wir auch zusammen mit Christus auferweckt worden. Das heißt, das Leben, das Christus empfangen hat, haben wir empfangen. Leben wurde in uns hineingelegt, das wir vorher nicht hatten. Es ist das Leben aus Gott. Und das ist, was wir nennen, wiedergeboren zu sein oder von Neuem geboren zu sein oder aus dem Geist geboren zu sein. Und wir brauchen Offenbarung. Das heißt, der Schleier muss weggenommen werden. Das ist Offenbarung. Offenbarung ist ein Wort, das bedeutet das hier. Nehmen wir an, du hättest jetzt nicht gewusst, was da drunter ist. So, da siehst du eine Decke. Und irgendwas ist drunter. Naja, vielleicht ein Go-Kart oder eine Bananenkiste oder ein Kinderwagen oder was auch immer. Man weiß es nicht genau. Man schaut es an, man weiß, da ist was, aber man weiß nicht, was es ist. Offenbarung ist das hier. Die Decke, Mann, nicht der Monitor, die Decke muss weggenommen werden. Das ist der Punkt. Offenbarung bedeutet Enthüllung. Enthüllung. Etwas kann man nur umrissartig sehen und dann wird die Decke weggenommen und dann sieht man klar. Das bedeutet Offenbarung. So, das ist nicht, jeder hat da so seine private eigene kleine Idee, sondern wir alle sehen das Gleiche. Wir sehen, wie die Sache wirklich ist. Das ist Offenbarung. Und Paulus betet darum, dass wir Offenbarung bekommen, was mit uns passiert ist, als wir Christus angenommen haben. Als Leben aus Gott in uns hineingepflanzt wurde, als wir aus dem Geist neu geboren wurden. Und wir wurden auferweckt, weil Christus auferweckt worden ist. Wir wurden zusammen mit ihm auferweckt. Und dieses Leben hat eine solche Dynamik, dass es Christus nicht im Tod halten konnte. Apostelgeschichte sagt, es war unmöglich, Apostelgeschichte 2,24, es war unmöglich, dass Christus vom Tod festgehalten werden konnte. Es war unmöglich. Warum? Weil Jesus irgendwie gezogen hat auf der anderen Seite wie so ein bayerisches Fingerhaken, schlussendlich hat er doch irgendwie gewonnen, so in einem haarscharfen Kampf irgendwie, der knapp ausging. Nein! Das Leben aus Gott ist, ohne dass etwas tut, in sich irgendeiner anderen Form von Leben einfach in sich überlegen. Und es gibt nichts, was niedere Formen des Lebens gegen das göttliche Leben tun könnte. Sie sind kraftlos, sie sind machtlos. So als Christus Leben aus Gott empfangen hat, Paulus sagt es, er wurde gezeugt. Und wann wird dieses Wort benutzt? Bei der Auferweckung. Als neues Leben gekommen ist. Nicht als Jesus als Baby geboren wurde, sondern nach dem Kreuz, nach der Auferweckung. Ich habe nicht die Zeit, in Detail jetzt hineinzugehen. Aber studiert das, bitte. Das ist so absolut grundlegend. Die Art und die Macht des Lebens, die uns gegeben wurde, muss erkannt werden. Und dieses Erkennen führt automatisch in einem Atemzug, ohne weitere Zwischenstopps, zu einem wirklichen Glauben. Erkennen bedeutet zu glauben und geistlich zu wissen. Und Glauben führt zu Erfahrung. Wenn du verstehst, dass das Leben aus Gott in dich hineingekommen ist, das Auferstehungsleben, das Leben, gegen das kein Teufel etwas tun kann, dann weißt du, dein Sieg kommt nicht aus dem, was du tust oder lässt, dein Sieg kommt aus dem, was du bist. Das ist vorteilhaft, weil oft tun wir nicht, was wir tun sollen und wir lassen nicht, was wir lassen sollen. Unser Sieg kommt nicht aus unseren Bemühungen. Unser Sieg kommt nicht aus das, was wir machen und wie wir uns kräftig anstrengen. Unser Sieg kommt einfach aus unserer Natur, aus unserer Substanz, aus dem, was in uns drin ist. Wenn wir das nur begreifen, wird Furcht vor dem Teufel aufhören. Christen, manche Christen, die nicht das Wort kennen, die nicht in geistlichen Realitäten sind, wenn sie was vom Teufel hören, oh, hör auf, das macht mir Angst. Jemand kam zu mir und sagte, oh, ich habe Angst, abends, wenn das Licht ausgeht, dann kommt der Teufel zu mir. Kannst du für mich beten? Ich sage, ja, ich kann beten für dich, aber ich kann was Besseres. Ich kann dich lehren, wie dir die Augen aufgehen. Ich kann dich lehren, wie du begreifst, was in dir passiert ist und welche Art von Leben in dir drin ist. Und dass du per Geburt, nicht per Anstrengung oder Übungen, per Geburt dem Teufel haushoch überlegen bist in Christus. Und wenn du das siehst und wenn das für dich eine Realität ist, wirst du nicht wieder kommen und sagen, Pastor, ich habe solche Angst, der Teufel kommt zu mir. Dann wirst du vielleicht nochmal in die Seelsorge kommen, aber dann wirst du sagen, seitdem ich weiß, wer ich in Christus bin, der kommt nicht mehr. Ich wünschte, der käme mal. Ich wünschte, ich könnte ihm mal zeigen, wer in ihm lebt. Ich wünschte, ich könnte ihm noch mal eine Begegnung verschaffen mit dem, der aus dem Tod auferstanden ist. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Widerstehen bedeutet, ja Teufel, komm, möchtest du ihn noch mal kennenlernen, der in mir wohnt, der dich am Kreuz besiegt hat? Möchtest du ihn noch mal treffen? Es ist nicht, was wir tun, es ist, was Christus am Kreuz und durch die Auferweckung und Auferstehung getan hat. Und weil wir das so wenig verstehen, deswegen sind wir so schwach und so unsicher und wir wissen nicht, haben wir eine Vollmacht über den Dämonen oder nicht oder dürfen wir dem Teufel widerstehen? Ja, ich widerstehe, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil wir keine Offenbarung haben, weil es nicht lebendig ist, weil wir nur Worte gebrauchen. Als Gott anfing, diese Dinge mich zu lehren und mir zeigte, man muss dem Teufel widerstehen, man darf sich nicht alles gefallen lassen, man muss in den Gegenangriff gehen. Mein Bild von der ganzen Sache war so, da war ich jetzt in voller Waffenrüstung, Schwert des Geistes, bereit zu kämpfen und ich schlage los und da ist ein riesen Berg vor mir, der gemeine Güte, was für ein Berg, aber immer drauf und ich schlage los und kämpfe und benutze die Waffen, die Gott mir gegeben hat. Und auf einmal sehe ich das ganze Bild von einer anderen Perspektive und da ist ein Riese und der schaut runter und unten vor seiner Schuhspitze steht ein kleiner Wicht mit der Stecknadel in der Hand und macht da so seine Übungen. Und der Riese schaut runter, ziemlich amüsiert und sagt, na, wird's denn klappen? So fühlte ich mich, als ich anfing, mich gegen den Teufel zur Wehr zu setzen. Wir sehen einen riesengroßen Teufel und einen winzigen Zwerg und der sind wir. Und das macht keinen Spaß. Aber wenn wir wachsen, wenn wir erkennen, was in uns gelegt ist, was Christus getan hat und welche Art von Leben er hat, und dass dieses Leben einfach dadurch, dass es da ist, Überlegenheit bedeutet über den Feind, sieht die Sache völlig anders aus. Dann werden wir der Riese und wir zertreten den Feind. Und das ist, was die neutestamentliche Perspektive ist. Wir zertreten den Feind unter unseren Füßen. Aber wenn du der Wicht bist und der Feind türmt sich da bis hinter die Wolken, ist das ziemlich schwierig, den irgendwie zu zertreten. So, das hängt alles daran, dass wir erkennen, was in uns hineingelegt wurde, dass wir das Leben aus Gott erkennen. Autorität kommt aus Offenbarung. Und Christus hat Leben aus Gott empfangen und deswegen gab es Ostern. Und viele haben das überhaupt noch nicht begriffen. Die Auferstehung Christi ist grundsätzlich, qualitativ etwas völlig anderes als irgendeine andere Auferstehung. In der Bibel sind andere Menschen durch den Dienst der Propheten oder Lazarus sind auch vom Tod zurückgekommen. Aber da ist ein wesentlicher Unterschied. Irgendwann mussten sie wieder rein. Aber Christus aus dem Tod, die Bibel sagt, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Er hat eine neue Art von Leben bekommen und der Tod kann einen zweiten Versuch machen. Es wird kläglich scheitern. Nicht, weil der Tod nicht genug trainiert hat, sondern weil da ein qualitativer Unterschied ist. Und dieser Unterschied ist so gravierend, dass es völlig chancenlos ist für den Tod, Christus irgendetwas zu tun. Kein Dämon, kein Teufel kann Christus oben auf dem Thron irgendwie eine Depression anhexen oder eine Entmutigung oder eine Midlife-Crisis oder irgendwie so etwas. Christus ist souverän, hoch über jeden Namen, haben wir gesehen. Dieses Leben hat aus den tiefsten Örtern ihn automatisch hochkatapultiert bis auf den höchsten Thron im ganzen Universum. Er ist auferweckt, auferstanden und er ist versetzt worden, hoch über jeden Namen. Und Paulus betont hier, und an anderer Stelle sehen wir das noch einmal. Zeitgleich aus Gottes Sicht haben wir dieselbe Erfahrung gemacht. Wir wurden zusammen mit ihm auferweckt und wir wurden zusammen mit ihm versetzt in himmlische Örter. Wenn das durch das Wort Gottes und den Dienst des Geistes der Offenbarung bei uns Klick macht, wissen wir, dass wir keine armen, hilflosen Würstchen sind, die von Glück reden können, dass der Teufel sie noch nicht verschlungen hat, dann wissen wir haben Autorität. Wir sind nicht Superman, aber wir können uns gegen die Attacken des Feindes zur Wehr setzen. Wir sind denen nicht mehr ausgeliefert, sondern wir können sagen, Moment, stopp. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Mit mir nicht mehr. Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich, was mit Christus passiert ist. Jetzt weiß ich, was mit mir passiert ist. Jetzt weiß ich, welche Art von Leben in mir ist. Und mein Vertrauen ist nicht in meine Werke. Mein Vertrauen ist nicht in Versuche, irgendwie vollmächtig zu klingen und irgendwie mich zu überzeugen, dass ich vielleicht doch ein bisschen mehr Power hätte, als es jetzt aussieht. Mein Vertrauen ist in Christus und in das Kreuz und in das, was mit ihm und an ihm und durch ihn geschehen ist. Darin liegt mein Vertrauen. Und da brauchen wir Offenbarung. Der Tod herrscht nicht mehr über Christus. Er regiert. Er ist souverän, er hat alle Macht, er ist hoch erhoben über jede Macht der Finsternis. Er fürchtet nicht, dass der Teufel nochmal irgendwie einen Putsch startet und irgendwie ihn vom Thron stürzt. Er sitzt für immer und absolut sattelfest dort auf dem Thron und wird dort regieren in aller Zeit. Weil diese Art von Leben, die Gott ihm geschenkt hat, einfach so qualitativ überlegen ist, dass es sinnlos ist, überhaupt nur zu überlegen, soll man noch mal was gegen ihn unternehmen. Er regiert, er herrscht, er hat alle Macht, er ist über jedem Namen. Und der Teufel ist unter seinen Füßen. Der Teufel gehorcht Christus. Du musst den Teufel sehen als einen gehorsamen Teufel. Wenn du nicht siehst, dass der Teufel dem Wort Gottes gehorsam ist, kannst du niemals Autorität ausüben. Weil der Teufel gehorcht dir nicht, weil du irgendwie versuchst, besonders vollmächtig zu klingen und laut zu schreien oder irgendetwas. Der Teufel gehorcht nur einem, und das ist Christus in dir. Und er kann erkennen, ob du nur so tust, als ob, und er kann erkennen, worauf dein Herz vertraut. Vertraut dein Herz auf deine Bemühungen, vollmächtig zu klingen? Oder vertraut dein Herz auf Golgatha? Das kann der Teufel erkennen. Und du solltest das möglichst schnell auch lernen zu erkennen, zu unterscheiden. So begreift ihr hier etwas, was die Grundlage von Autorität ist. Es ist nicht irgendwas zu machen. Ah ja, wie war die Formel nochmal? Im Namen Jesu von Nazareth. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Schade, jetzt hat's wieder nicht geklappt. Manche Leute, die haben ein magisches Denken und sie sagen, wenn man nicht betet, Jesus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist, dann funktioniert das Gebet nicht. Und dann wird die Formel immer länger. Dann müssen sie das auf dem Papier schreiben und immer dabei haben, damit, wenn sie dann dem Teufel widerstehen, dann müssen sie das alles nochmal nachlesen. Lieben, wer so denkt, hat ein magisches Denken und er meint, man muss die richtige Formel benutzen und dann funktioniert es. Das hat nichts mit Formeln zu tun, es hat etwas mit Gewissheit zu tun, in der wir jetzt leben. Wir müssen dieses überlegene Auferstehungsleben Christi erkennen, wir müssen es sehen und wir müssen uns daran freuen, das ist in mir. Und dann beginnen wir in unserem persönlichen Leben zu herrschen. Sonst machen wir nur äußerliche Dinge und wir bemühen uns und wir sind frustriert, weil wir uns dem Teufel nicht vom Leibe halten können und doch wieder Entmutigung und Bedrückung und Verdammnis und Hoffnungslosigkeit und Lähmung nach uns greifen und wir sagen, ja, das mit der Autorität, das funktioniert alles nicht. Es funktioniert, aber nur auf diese eine Art und Weise. Offenbarung. Sieh den Herrn, sieh ihn. 2. Ab Vers 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen noch nicht das neue Zeitalter, in dem eine neue Rasse von Menschen leben wird, die nicht mehr Angst hat vor der Grippewelle oder der Vogelgrippe oder vor irgendwelchen anderen Plagen, sondern die herrscht, weil sie das Leben aus Gott in sich haben. Wir sehen das noch nicht, aber wir können beginnen, da hineinzukommen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleides, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist eine Parallelstelle zu Philipper 2. Ich will da jetzt nicht hingehen. Wir können im Geist Jesus sehen als den, der erhoben ist. Der regiert Kraft seiner Existenz. Nicht Kraft dessen, was er jetzt tut, sondern Kraft dessen, was er an Gehorsam und an Erniedrigung durchgemacht hat. Wir können Jesus in seiner Macht sehen. Und Paulus bemüht sich, den Gläubigen diese Offenbarung mitzuteilen. Und er benutzt Worte wie, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Wenn wir redlich mit Worten umgehen und wenn Worte das bedeuten, was sie normalerweise bedeuten, dann sagt diese Formulierung, der Tod herrscht hinfort, also ab jetzt, nicht mehr über ihn. Dass es einmal eine Zeit gab, wo der Tod geherrscht hat über ihn. Und das war die Zeit zwischen Karfreitag, zwischen es ist vollbracht und Ostermorgen. Der Tod herrschte. Christus hat sich unter den Tod begeben. Ich habe auch ein schönes Zitat. Wo habe ich das? Augenblick.
Ich habe es. Ich weiß nicht.
Es geht mir manchmal so. Wir haben heute uns schon ausgetauscht über Ordnung. Und da sagt Luther in Bezug auf Epheser 4, Christus in die untersten Örter, er hat sich begeben unter den Teufel, unter den Tod, freiwillig für uns, weil er dort für uns die Strafe geschmeckt hat. Er ging dorthin, wo wir alle hingehören. Und da hat Gott ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes zurückgebracht. Nirgendwo siehst du eine Schriftstelle, wo Jesus von alleine auferstanden wäre, sondern er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt. Das ist bedeutsam. Das ist ganz bedeutsam. So, dieses Leben der Überlegenheit ist in mir und es ist in dir. Und deswegen kannst du dem Teufel widerstehen. Widerstehen ist im Glauben. Vorhin haben wir schon 1. Petrus gehört, er geht umher, Kapitel 5, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Übrigens, das bedeutet auch, er muss suchen. Er kann nicht einfach sagen, ach, da ist ein Christ, den verschlinge ich jetzt. So funktioniert es nicht. Sondern er muss suchen, bis er einen findet, der ohne Waffenrüstung rumläuft. Er muss suchen, bis er einen findet, der nicht weiß, wer in Christus ist. Der seinen Platz und seine Position und seine Autorität nicht kennt. Er muss suchen und jemanden in die Irre führen und jemanden täuschen. Und wenn er das tun kann, dann hat er Möglichkeit und Macht, ihn zu verschlingen. Wir haben nicht einen allmächtigen Teufel, sondern wir haben einen Teufel, der nur ganz begrenzt wirken kann. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, dass wir lernen, ihm keinerlei Raum zu geben. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und eine Möglichkeit, ihm Raum zu geben, ist, sich auf sein Niveau zu bewegen. Wenn du die Passage in Epheser 4 liest, 27, und alles, was dort unten rum ist, dann unten weiter wird das Ganze positiv ausgedrückt oder andersherum von einer Perspektive dieselbe Sache. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Dieselben Dinge, mit denen wir dem Teufel Raum geben, sind die Dinge, mit denen wir den Heiligen Geist betrüben. Und da ist Bitterkeit, wenn wir Menschen nicht vergeben. Vorhin haben wir es gesungen. Vergebung für alles das, was sie uns angetan haben. Wir vergeben nicht, weil sie es verdienen, sondern weil wir überleben wollen. Verstehst du? Wir vergeben, weil wir überleben wollen. Weil wir im Schutz bleiben wollen. Wir tun das für uns. Wir tun das, um in Verbindung zu bleiben mit Gott. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir hart werden und negativ werden und auf Rache sinnen und uns gegen Menschen stellen, dann begeben wir uns auf das Niveau des Teufels als Kinder Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir uns auf sein Niveau begeben, machen wir Raum für ihn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Bitterkeit, Zorn, Lästerung, schandbare Worte, das sind Dinge, die ja das Niveau des Teufels beschreiben. Und wenn wir uns auf dieses Niveau begeben, dann geben wir ihm Raum. Und wenn wir ihm Raum geben, wird er diesen Raum einnehmen. Jesus lehrt, wenn wir nicht jedem Menschen vergeben von Herzen, so wie Gott uns vergeben hat, dann wird uns der Vater im Himmel in ein Gefängnis werfen. Und obendrein werden wir in diesem Gefängnis Besuche bekommen von Folterknechten. Viele Leute haben eine romantische Sicht von der Liebe Gottes. Und wenn sie so etwas hören, sagen sie, nein, Gottes Liebe, das würde er niemals tun. Vorsicht! Wer weiß mehr über das Handeln Gottes an den Menschen als Jesus? Wenn Jesus sagt, so wird der Vater im Himmel, du kannst das nachlesen in Ruhe zu Hause, die ganze Geschichte, dieses Gleichnis vom Schalksknecht, so wird der Vater im Himmel mit einem jeden von euch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Sagt, das finde ich unfair. Nein, das ist nicht unfair, weil du hast die Macht und die Möglichkeit zu vergeben. Und so wie Gott dir vergeben hat, sollst du allen Menschen, die dir wehgetan haben, die dich ungerecht behandelt haben, sollst ihnen vergeben. Und du musst das tun, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Du musst das tun. Nicht, weil die das verdienen. Manche Leute haben eine falsche Vorstellung von Vergebung. Sie denken, Vergebung bedeutet, ach na ja, war nicht so schlimm. Was vergeben wird, ist Unrecht, Ungerechtigkeit. Und durch Vergebung wird Unrecht nicht Recht. Und wenn ich vergebe, dann sage ich nicht, ach, das war nicht so schlimm und ich soll mich mal nicht so anstellen. Wir vergeben Unrecht, aber wir geben das Recht auf Rache weg. Wir geben das Ganze in Gottes Hand und sagen, Gott, du kümmerst dich. Und Gott wird mit diesen Menschen handeln, früher oder später. Spätestens an dem Tag, wo er Rechenschaft für sein ganzes Leben geben muss. Ja, so lange will ich nicht warten. Ja, was willst du dann tun? Die Sache selber in die Hand nehmen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Rächt euch nicht selbst. Wir begeben es Gott. Wir lassen los. Wir segnen. Wir vergeben. Und es beginnt mit einer Entscheidung. Und wir bleiben drin in diesem Gebet, in diesem Segnen, so lange, bis es da drin nicht mehr wehtut. Lass dich nicht täuschen vom Feind. Ja, ich habe vergeben, aber es tut immer noch weh, also habe ich nicht richtig vergeben. Nein, bleib dran mit Segnen. Nach Vergebung kommt Segnen. Segne, segne. Fang an zu sehen, Gott liebt diesen Menschen genauso wie mich. Das will der, der gekränkt wurde, nicht so gerne sehen. Wie kann Gott den lieb haben, wo der doch so was Böses getan hat? Ja, wie kann Gott dich lieb haben, wo du doch so viel Böses getan hast? Wir sind so schnell dabei, mit zweierlei Maß zu messen. Und wir sind Nachahmer Gottes. Und Gott hat uns vergeben, bevor er uns überhaupt gefragt hat, ob wir das annehmen wollen. Und wir vergeben auch, bevor sie kommen und sagen, bitte vergib mir. Wir vergeben und wir segnen und wir lassen los. Gebt dem Teufel keinen Raum. Weil trotz all des Schutzes und all der Autorität und all der Überlegenheit und all der Vollmacht, die wir haben, können wir doch, wenn wir nicht sorgfältig auf unser Leben und auf unser Herz Acht haben, wir können doch dem Feind wieder Raum geben. Das ist, was die Bibel sagt. Ein Christ kann dem Teufel Raum geben. Und er kann unter schlimmsten Beschuss kommen. Und Gott will das nicht. Und darum ist es notwendig, dass wir lernen, wachsam zu sein und den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Wir haben nicht das Recht, über Menschen herzuziehen, Menschen zu beleidigen oder zu lästern über sie, wenn sie mit uns nicht übereinstimmen. Wir sind nicht Gott, Gott ist Gott. Wir segnen und wir überlassen die Sache Gott. Gott ist Richter. Gott richtet unser Herz und Gott wird ihr Herz richten. Aber wir dürfen nicht Bitterkeit und Anklage und Rachsucht und diese Dinge in unserem Herzen festhalten. Verstehen wir das? Sonst begeben wir uns auf gefährliches Niveau und der Feind bekommt Gelegenheit. Und weil er voller Hass ist gegen dich, er wird diese Gelegenheit wahrnehmen. Er wird nicht sagen, ach, da gibt mir einer Raum, ihn zu quälen, aber hab heute keine Lust, hab heute schon genug gequält, jetzt ist Feierabend. Der Feind ist getrieben von einem unmündigen Hass und jede Gelegenheit, Menschen zu quälen, nutzt er. So ist der Teufel, er ist böse, er ist gnadenlos. Aber wir sind nicht seine Opfer und wir müssen ihm nicht Raum geben. Und übrigens hier, in Bezug auf die Vollmacht der Gemeinde, gestern haben wir mit Matthäus 16 gestartet. Jesus beschreibt die siegreiche Gemeinde, die in der Offensive ist und keine Macht der Finsternis kann etwas dagegen unternehmen. Und Jesus hat ein zweites Mal von Gemeinde gesprochen. Wusstest du, dass Jesus nur zweimal von Gemeinde gesprochen hat, im engeren Sinne, wo er sie erwähnt hat? Sonst war sein Thema nicht Gemeinde, weil er nicht kam, um Gemeinde zu bauen, sondern er kam, um die Grundlage für Gemeinde zu legen. Und als die Grundlage gelegt war, kam Apostel Paulus und dann hat er gelehrt über Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Wie funktioniert die Gemeinde? Und was ist die Autorität? Und all diese Dinge. Aber Jesus hat auch über Gemeinde gesprochen. Er sprach einmal über die Vollmacht der Gemeinde, Matthäus 16, 18. Und das zweite Mal über Gemeinde spricht er Matthäus 18. Und worüber spricht er da? Über den Umgang mit Sünde in der Gemeinde. Er spricht davon, wie in der Gemeinde mit Sünde umgegangen werden soll. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, was dann? Sag es allen anderen. Nein, sag es ihm. Geh zu ihm. Konfrontiere ihn. Sag, Bruder, was du tust, ist nicht recht. Bitte, hör auf damit. Und wenn er das nicht hört, dann nimmst du jemand anderen. Und wenn er das nicht hört, dann gehst du zu den Ältesten. Und zum Schluss kommt es vor die ganze Gemeinde. Und wenn jemand festhält an Sünde, und sei es auch die Sünde Rachsucht und der Hass, des Hasses oder Unreinheit oder irgendetwas, was wir vielleicht als harmlos oder relativ akzeptabel irgendwie empfinden. Wenn jemand festhält an Sünde und nicht umkehren will, obwohl er mehrfach ermahnt wurde, sagt Jesus, dass er ausgeschlossen werden muss aus der Gemeinde. Ich kenne sehr viele Gemeinden, die sich nicht trauen zu tun, was Jesus sagt. Und der Preis, den sie bezahlen, ist Verlust ihrer Vollmacht. Sie haben keine Vollmacht. Sie dulden das Böse in ihrer Mitte. Und wenn wir das tun, hat die Gemeinde keine Vollmacht. So die Sünde des einen verunreinigt die ganze Gemeinde und die ganze Gemeinde hat im Gebet für die Stadt, im Gebet gegen die Mächte der Finsternis über der Stadt keine Vollmacht. Das ist, was die Bibel lehrt. Darum ist es so notwendig, dass die Gemeinde wieder die Gemeinde wird. Und dass Jesus das Recht bekommt, als Haupt der Gemeinde, die Gemeinde zu regieren auf seine Art und Weise. Macht das Sinn? So, da sehen wir, Jesus spricht ganz bewusst das zweite Mal vom Umgang mit der Sünde. Das erste Mal bei der Gemeinde redet er von der Vollmacht der Gemeinde und das zweite Mal redet er davon, was wir tun müssen, um diese Vollmacht zu bewahren. Das ist ein Zusammenhang zwischen Matthäus 16 und Matthäus 18. Und Gott will eine vollmächtige Gemeinde, die Autorität hat, zu handeln an den Mächten der Finsternis. Psalm 81. O dass mein Volk auf mich hörte, Vers 14. Psalm 81, Vers 14. O dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte, bald würde ich ihre Feinde beugen. Meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Was hält Gott ab, gegen die Bedränger der Gemeinde vorzugehen? Nicht die Stärke des Feindes, sondern der Ungehorsam seiner Kinder. Und dieses Prinzip ist heute im Zeitalter der Gemeinde, im Neuen Testament, immer noch das Gleiche. Wir sehen es über und über im Alten Testament. Wir sehen, Achan vergreift sich an dem Gebannten. Sie ziehen alle frohlockend in die Schlacht und wissen, das wird ein Spaziergang. Und wir machen es wie immer mit dem Feind. Wir reiben ihn völlig auf, wir machen ihn alle. Und sie erleben eine schreckliche Niederlage. Warum? Wegen der Sünde eines Menschen. Unser individualistisches westliches Verständnis würde sagen, das ist unfair. Wieso haben alle eine Niederlage, weil einer gesündigt hat? Bitte, dann soll doch der irgendwie eins aufs Dach kriegen. Warum müssen wir leiden wegen seiner Sünde? Wenn wir anfangen zu begreifen, dass Gott die Gemeinde wie eine Person sieht und er handelt an der Gemeinde wie eine Person, wir haben Verantwortung füreinander. Wir können nicht sagen, ja, ich kann ja dem Bruder nicht sagen, der hört ja nicht auf mich und wer bin ich schon, kleines Licht, das müssen irgendwie die Ältesten richten, ich gucke einfach weg und tue so, als sehe ich es nicht. Das ist nicht Neues Testament. Im Hebräerbrief, dreimal, wir haben Verantwortung füreinander. Hab Acht aufeinander. Seht zu, dass in niemand eine bittere Wurzel aufwachse und die vielen verunreinige. Wenn jemand nicht vergibt, wächst eine bittere Wurzel auf und durch sein Gerede werden viele andere verunreinigt. Wir müssen anfangen, über Sünde zu denken, wie Gott über Sünde denkt. Wir sagen, ja, gut, der hat ein Problem mit seinem Vater, weil immer man auf sein Thema mit dem Vater anspricht, dann explodiert er und gebraucht die schrecklichsten Ausdrücke und sein Gesicht verzerrt sich und man sieht, wie viel ungelöste Dinge da noch sind und wie viel Groll und Bitterkeit ist da in seinem Herzen. Aber komm, jetzt lass uns den Herrn preisen, das funktioniert nicht. Die Bitterkeit von einem ist unser Schicksal. Wir müssen damit handeln. Und Bitterkeit ist nur ein Beispiel, man kann auch Unreinheit nehmen. Wie viel Unreinheit wird toleriert in der Gemeinde? Im Namen der Liebe, im Namen von, wir wollen ja schließlich nicht eine Sekte werden, wo wir in das Privatleben eindringen. Ich meine, klar, ich habe immer permanent jeden Sonntag, wenn ich diesen Bruder sehe, habe ich immer das Gefühl, ich sollte ihn mal fragen, was er sich eigentlich für Fernsehprogramme da nachts reinzieht. Aber das tut man doch nicht. Wann wirst du einmal auf den Impuls des Heiligen Geistes eingehen? Wenn Unreinheit geduldet wird in der Gemeinde, kommt die heilige Gegenwart Gottes nicht. Sie kommt einfach nicht. 5. Mose 23. Denn der Herr dein Gott, Vers 15, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahinzugeben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Gott ist in unserer Mitte. Und er will uns retten. Und er will unsere Feinde demütigen, will uns Sieg geben über die Feinde. Aber das Lager muss heilig sein. Und nichts Anstößiges darf gefunden werden. Nichts Anstößiges. Und ich hoffe, dass er nicht zu den vielen Getäuschten und Verführten und verblendeten Menschen gehört, die sagen, ach, das ist doch Altes Testament, das ist doch heute nicht mehr so. 1. Korinther 10, Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Von neuem geborene, geisterfüllte Christen. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Ja, welcher Christ hat denn Gemeinschaft mit Dämonen? Wovon redet Paulus? Da hat er ja wirklich die kostbare Tinte wieder mal verschwendet. Die war doch so wertvoll. Da hat man sich jeden Buchstaben überlegt, ob man den malt oder nicht. Und das Pergament, Mensch, was hat das gekostet? Da hat man sich überlegt, was man schreibt. Und wenn man es geschrieben hat, hat man einen Grund gehabt, dafür zu schreiben. Und wenn er sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt, dann gab es dort Anlass, das der Gemeinde zu sagen. Und Menschen gingen über diese schreckliche Grenze und hatten Gemeinschaft mit Dämonen. Wie sieht Gemeinschaft mit den Dämonen aus? Man geht in irgendeinen religiösen Tempel und verneigt sich da vor irgendwelchen Statuen. Gemeinschaft mit Dämonen ist heute Unreinheit reinzulassen. Sich freiwillig ohne Not Bildern und Filmen und Dingen auszusetzen.